Deutschlandfunk Nova. Update.
Für diesen Testlauf hier zur Gesichtserkennung ist es so, dass wir auf freiwillige Testpersonen zurückgreifen. Die haben dem zugestimmt, dass wir deren Daten nutzen können. Nur aus diesen 300 Personen speist sich auch der Datensatz, den wir abgleichen.
Jens Schobranski von der Bundespolizei erläutert ein Pilotprojekt zum Thema Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz. Die Ermittler testen da seit heute, inwiefern Überwachungskameras Gesichter von Fahrgästen in einer Menschenmenge automatisch erkennen können. In Zukunft könnte die Software eingesetzt werden, um nach mutmaßlichen Terroristen und Straftätern zu fahnden. Das ist heute das erste Thema der Sendung. Ich bin Amelie Fröhlich, guten Abend.
Update.
Auf die Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz weisen große Schilder hin und Pfeile auf dem Boden. Es gibt weiße und blaue. Wer nicht gefilmt werden möchte, muss den weißen Markierungen folgen. Und auch wer nicht zu der Testgruppe der knapp 300 Freiwilligen gehört und aus Versehen über blau geht, muss sich laut Schobranski von der Bundespolizei keine Sorgen machen.
Alle anderen Personen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, die werden dann sofort vom System gelöscht und nicht weiter erkannt.
Für das Pilotprojekt zur Gesichtserkennung sind die Namen der etwa 300 Freiwilligen gespeichert worden, genauso wie Fotos von ihnen. Eine der Teilnehmerinnen ist Irene Hohoff und die 63-Jährige sagt auch, warum sie mitmacht.
In den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ist eine ganze Menge in Berlin passiert, gerade in den U-Bahnhöfen. Ich bin der Meinung, man kann es sicherlich nicht verhindern, aber ich bin dafür, dass die Aufklärung Unterstützung hat. Das ist eigentlich der Hauptbeweggrund.
Die Sicherheitsbehörden wollen 6 Monate testen, wie treffsicher die Software ist. Ein Hersteller aus Dresden sprach heute von 93% je nach Licht- und Gesichtsausschnitt. 3 Kameras filmen an dem Berliner Fern- und S-Bahnhof einen Ein- und Ausgang und eine große Rolltreppe im Bahnhof. Ein Computerprogramm vergleicht dann die Aufnahmen mit den gespeicherten Fotos. Die Technik soll außerdem in der Lage sein, herrenlose Gegenstände zu erkennen. An dem Pilotprojekt sind Bundespolizei, Bundesinnenministerium, die Bahn und das Bundeskriminalamt beteiligt. Wenn es erfolgreich ist, soll das System an weiteren öffentlichen Orten ausprobiert werden. Umstritten ist, ob die Technik, wie von den Behörden erhofft, tatsächlich auch dabei helfen kann, geplante Terroranschläge im Vorfeld zu erkennen und zu verhindern. Laut Jens Schobranski von der Bundespolizei geht es aber nicht nur darum.
Stellen Sie sich vor, ein Kind läuft weg oder wird gekidnappt und wir wollen suchen, wo ist es denn gewesen? Es gibt auch andere Möglichkeiten, wo wir sagen, in der Strafverfolgung kann es auch wirklich sinnvoll machen, zu wissen, wo war eine Person gewesen, wenn wir nach der suchen.
Nach Ansicht von Bundesinnenminister Thomas de Maizière kann die automatische Gesichtserkennung das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Die deutschen Datenschutzbeauftragten sehen einen möglichen flächendeckenden Einsatz der Gesichtserkennungssoftware kritisch. Ihrer Ansicht nach fehlt dafür die rechtliche Grundlage. So sieht das auch der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins, Ulrich Schellenberg. Jeder Mensch habe ein Recht auf Privatsphäre.
Sie wissen ja gar nicht mehr genau, wo Sie erfasst werden, was auf dem Bildschirm auftaucht. Dann kommen Ihre Daten dazu, dass Sie werden sofort individualisiert. Das ist etwas, was wir so nicht wollen und was das Bundesverfassungsgericht auch nicht will.
Schellenberg möchte nach eigenen Angaben eine Debatte über die Grenzen der Sicherheitstechnik anstoßen.
Wir denken im Moment nur in die Richtung, wie können wir technische Möglichkeiten zu unserem Schutz aktivieren. Ich meine, wir müssen sehr viel stärker darüber nachdenken, wie wir mit klassischer Polizeiarbeit, die wir unter Umständen noch stärken müssen, wie wir dort bessere Sicherheit für alle Bürger erreichen können, ohne dass wir diesen technischen Überhang haben.
Und die Fraktion der Linken im Bundestag meint, dass diese Technik in London seit Jahren eingesetzt werde. Mehr Sicherheit gebracht habe sie aber nicht.
Was sonst noch wichtig war.
In der Türkei hat heute der bisher größte Prozess gegen mutmaßliche Putschisten begonnen. Fast 500 Beschuldigte müssen sich verantworten wegen des Putschversuches letztes Jahr. Aus Istanbul berichtet Katharina Willinger.
Den Angeklagten wird unter anderem der Umsturzversuch der türkischen Regierung sowie der versuchte Mord an Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vorgeworfen. Gegen 7 der Angeklagten erfolgt der Prozess in Abwesenheit, darunter auch der islamische Prediger Fethullah Gülen, den die türkische Regierung als Drahtzieher des Putschversuchs sieht. Gülen befindet sich seit 1999 im Exil in den USA. Die Ereignisse in der Nacht vom 15. Juli 2016 hatten in der Türkei mindestens 250 Menschen das Leben gekostet.
In Venezuela sind zwei führende Regierungsgegner festgenommen worden. Die beiden Oppositionellen standen schon unter Hausarrest. Ihnen wird vorgeworfen, für die Gewalt im Land mitverantwortlich zu sein. Währenddessen soll in Venezuela spätestens ab morgen die umstrittene verfassungsgebende Versammlung ihre Arbeit aufnehmen. Die Opposition hat deshalb zu neuen Massenprotesten aufgerufen. Kritiker befürchten, dass sich Venezuelas Präsident Nicolas Maduro mit der neuen Verfassung diktatorische Rechte sichern könnte. Bei der Wahl der verfassungsgebenden Versammlung am Sonntag hatte es schwere Ausschreitungen mit Toten gegeben. Die US-Regierung hat inzwischen Sanktionen gegen Maduro verhängt. Venezuelas Präsident zeigte sich davon unbeeindruckt.
Die US-Drohungen und Sanktionen schüchtern mich nicht ein. Ich fürchte mich vor nichts.
Maduro wird jetzt von den USA genauso behandelt wie der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un und Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Das Weiße Haus in Washington wirkt im Moment ein bisschen wie ein Bazar. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Nach nur 10 Tagen im Amt ist es für den bisherigen Kommunikationschef Anthony Scaramucci auch schon wieder vorbei. Die offizielle Begründung ist, dass der neue Stabschef im Weißen Haus, John Kelly, die Möglichkeit bekommen soll, sein eigenes Team zusammenzustellen. Der Ex-General, der ist nämlich auch gerade erst im Amt. Eine Sprecherin des Weißen Hauses rückte aber später auch noch mit einem anderen Grund für das Aus. Scheiden von Anthony Scaramucci heraus.
Der Präsident hielt Anthonys Kommentare in seiner Position nicht für angemessen und er wollte General Kelly das nicht aufbürden.
Es waren also wohl doch aus Scaramuccis Äußerungen über Kollegen im Weißen Haus. Wir erinnern uns, den ehemaligen Stabschef hatte er einen paranoiden Schizophrenen genannt. Und so richtig vulgär wurde er dann bei Aussagen über einen engen Berater von Präsident Donald Trump. Der versuche ja, seinen eigenen Schwanz zu lutschen. Also schon heftig und offenbar inakzeptabel für den neuen Stabschef, Ex-General Kelly. Der hatte laut US-Medien Scaramuccis Entlassung gefordert. Chaos also im Weißen Haus. Trump allerdings scheint das anders zu sehen. Er twitterte, ein großartiger Tag. Übrigens, wer neuer Kommunikationschef wird, ist noch unklar.
Kein Kommentar, doch Meinung.
In den sozialen Netzwerken machen viele Witze über die kurze Amtszeit von Scaramucci. Userin Platons Tochter möchte bei Twitter die 10 Tage Scaramucci als Zeiteinheit einführen. Wie lang wart ihr auf Malle? Eine Scaramucci. Der Weserwattwurm twittert, versucht mal sowas positiv in eurem Xing-Profil darzustellen. Manche überlegen auch ironisch, wen Trump überhaupt noch anstellen könnte. Stefan Schulz schreibt bei Facebook, nur ein weiterer Tag, der die Besetzung des West Wing als etwas erscheinen lässt, gegen das ein Kindergeburtstag eine wohlgeordnete Versammlung ist. Wie alle mutmaßt bei Spiegel Online, die geeigneten Mitarbeiter für Trump können nicht aus unserer Welt kommen. Sie müssten sich aber aus den Welten von Bart Simpson, South Park, Muppet Show und Stephen King rekrutieren lassen.
Was noch wichtig wird.
Klar ist doch, dass die Industrie, die den Schaden verursacht hat, jetzt die verdammte Verantwortung hat, dafür gerade zu stehen und dafür zu sorgen, dass wir diesen Schaden beheben.
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sieht im Dieselskandal die Autohersteller in der Pflicht. Dobrindt und Umweltministerin Barbara Hendricks haben für morgen Vertreter der Autobranche und der Länder nach Berlin eingeladen zum Dieselgipfel. Dabei sollen die Hersteller darlegen, wie sie Dieselfahrzeuge so nachrüsten, dass sie in Zukunft weniger gesundheitsgefährdende Abgase ausstoßen. Wer jeden Monat sein Konto überzieht, ist schnell pleite. Ab morgen leben auch die 7,5 Milliarden Erdbewohner quasi auf Pump. Denn dann sind nach Berechnung einer Forschungsgruppe aus Kalifornien die gesamten nachhaltig nutzbaren Ressourcen der Welt für dieses Jahr verbraucht. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Erdüberlastungstag um 6 Tage nach vorne gerückt.
Und sonst in der Welt?
Heirate den Vergewaltiger. In einigen arabischen Ländern ist das tatsächlich Gesetz. Heißt, der Täter kann durch eine Hochzeit mit dem Opfer straffrei davonkommen. Zum anderen soll so die Ehre der Frau gerettet werden, die in den Augen vieler konservativer Familien durch eine Vergewaltigung beschädigt wurde. Auch in Jordanien gibt es noch ein solches Gesetz. Das Unterhaus des Parlaments hat jetzt aber beschlossen, dass es gestrichen werden soll. Aktivisten und Frauenrechtler feiern das als großen Erfolg. Für einen endgültigen Beschluss muss auch das Oberhaus das Gesetz streichen. Dann fehlt nur noch die Unterschrift des Königs.
In Ägypten können sich Muslime jetzt ein islamisches Rechtsgutachten, die sogenannte Fatwa, am Kiosk holen, die höchste religiöse Instanz im sunnitischen Islam. Die Ashar-Universität in Kairo hat einen solchen Kiosk in der ägyptischen Hauptstadt aufgemacht, und zwar mitten in einer Metrostation. Muslime können sich dort Rat holen, wenn sie bei der Auslegung des Islam Hilfe brauchen. Religiöse Gelehrte der Ashar-Universität erteilen dann die Fatwa. Die Ashar-Universität will damit nach eigenen Angaben Fehlinterpretationen des Islams und Extremismus verhindern. Kritiker bezweifeln aber, dass gewaltbereite Extremisten den Rat suchen bei der Kiosk-Fatwa. Immerhin müssten die Ratsuchenden sich dort mit ihrem Namen registrieren lassen. Auf den Philippinen wächst die Zahl der Neuinfektionen mit HIV so rasant wie in keinem anderen Land im asiatisch-pazifischen Raum. Nach Angaben der UNO haben sich dort im letzten Jahr 140% mehr Menschen mit dem HIV-Virus infiziert als noch vor 6 Jahren. Ende 2016 waren es insgesamt 10.500 Neuinfektionen. Die meisten Betroffenen waren laut UNO Männer, die Sex mit anderen Männern hatten, und Transgender-Frauen, die Geschlechtsverkehr mit Männern hatten. Der philippinische Gesundheitsminister rief die Bevölkerung auf, freiwillige HIV-Tests zu machen und Kondome zu verwenden.
Wissensnachrichten.
Das Pariser Klimaschutzabkommen, das sagt ganz klar, bis zum Jahr 2100 darf sich das Klima um maximal 2 Grad erwärmen. Es müssen also Maßnahmen ergriffen werden, um eine stärkere Erwärmung zu verhindern. Wissenschaftler haben jetzt ausgerechnet, wie realistisch dieses Ziel ist. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten hat keine guten Nachrichten.
Die Forscher aus den USA, die haben das nämlich durchgerechnet, und zwar mit Hilfe von Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt und CO2-Ausstoß aller Staaten. Dabei haben sie auch berücksichtigt, welche Klimaschutzziele sich die Länder jeweils gesteckt haben. Außerdem haben die Forscher das wahrscheinliche Wachstum der Bevölkerung mit einbezogen. Und herauskam, dass wir das 2-Grad-Ziel einhalten, ist ziemlich unrealistisch. Die Wissenschaftler gehen von nur 5% Wahrscheinlichkeit aus. Das wahrscheinlichste Szenario ist demnach, dass sich das Weltklima um 3,2 Grad erwärmt, selbst wenn wir unsere Klimaschutzziele umsetzen. Die Forscher sagen, wenn wir wirklich die maximal 2 Grad einhalten wollen, dann reichen unsere bisherigen Anstrengungen beim Klimaschutz bei weitem nicht aus.
Eine Maßnahme zum Klimaschutz wäre ja zum Beispiel nicht mehr fliegen. Und zwar nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Lebensmittel. Dazu haben wir einen Tipp: Superfood, das nicht kilometerweit rangekarrt werden muss. Eine Beere, die kaum einer kennt, die aber super gesund ist und vor unserer Haustür wächst. Tina, um welche Beere geht's?
Um die Aronia-Beere, manchmal auch Apfelbeere genannt. Die hat jetzt bald Erntezeit. Die wurde vor der Wende vor allem in Brandenburg und Sachsen angebaut, ist aber nach der Wende ein bisschen in Vergessenheit geraten. Derzeit steigen die Anbauflächen aber wieder. Mittlerweile werden in Deutschland insgesamt auf 400 Hektar Aronia-Beeren angebaut.
Und wie sieht diese Beere aus?
Also die ist so dunkelviolett, ähnlich wie eine schwarze Johannisbeere, so groß wie die größeren Heidelbeeren, die du gerade auch im Supermarkt bekommst, schmeckt herb säuerlich. Die gibt es dann als Saft, als getrocknete Früchte, als Marmelade und als Pulver. Das kannst du dir überall dann reinmischen.
Praktisch. Was sind denn so wertvolle Stoffe, die diese Beere hat?
Da gibt es eine ganze Liste. Also Vitamine A, E, C und K. Folsäure ist drin. Dann stecken in der Aronia Polyphenole. Das sind Antioxidantien. Na, das sind die Stoffe, die freien Radikalen abfangen. Eisen und Jod ist auch noch drin. Kalium und Zink, auch gut für uns. Und mit all diesen Inhaltsstoffen kann man sagen, die Aronia wirkt unter anderem entzündungshemmend, blutzuckerregulierend, hilft deinem Immunsystem und deinen Zellen, sich gegen Außeneinflüsse zu wehren. Und die Aronia ist übrigens auch noch super widerstandsfähig. Trockenheit macht ihr nichts. Temperaturen bis 35 Grad minus macht ihr auch nichts. Und du kannst sie einfach bei dir im Garten anpflanzen.
Ein sehr gutes Stichwort. Im Garten, da bleiben wir nämlich noch kurz. Da schwirren dann ja gerne auch die Bienen von Strauch zu Strauch. Biologen haben jetzt entdeckt, es gibt wohl auch verhaltensauffällige Exemplare.
Die US-Wissenschaftler haben einen Bienenstaat untersucht und sind dabei tatsächlich auf einzelne Bienen mit auffälligem Sozialverhalten gestoßen. Also die Tiere reagierten kaum auf Bienen aus fremden Völkern, obwohl Bienen da sonst sofort aggressiv werden. Und eine Larve aus dem eigenen Stock löste bei den auffälligen Tieren auch keinen Brutpflegetrieb aus. Das ist auch anders als bei anderen Bienen. Die Forscher fanden heraus, dass im Gehirn der Tiere bestimmte Gene aktiver waren als bei Bienen mit durchschnittlichem Sozialverhalten. Das Interessante daran ist, dass einige dieser Gene auch bei Menschen vorkommen und dort in Zusammenhang gebracht werden mit Autismus. Die Wissenschaftler sehen darin einen Hinweis, dass bestimmte Arten von Sozialverhalten von Genen diktiert werden, und zwar über die Grenzen von Arten hinweg. Damit liefern die Biologen auf jeden Fall neuen Diskussionsstoff für die höchst umstrittene Frage: Wird unser Verhalten von unseren Genen bestimmt? Und wenn ja, wie genau?
Wetter.
Meistens lässt der Regen am Abend langsam nach. Im Süden und Osten gibt es auch in der Nacht zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 13 Grad. Morgen im Süden wieder starke Gewitter. In der Mitte und im Norden kommt das nur noch vereinzelt vor. Sonst bleibt es wieder öfter trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 Grad im Norden und bis zu 32 Grad im Süden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.